Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Der Hund als unser Seelenfreund. Manche Menschen haben gute Verbindung zum Hund, andere haben Angst davor. Als Kind hatte ich einen Dackel, der hieß Purze. Und einmal war ich mit einer Freundin auf Verfolgungsjagd hinter diesem Hund hinterher, weil der immer gern so ausgebüxt ist. Leider sind wir dann in ein Schaufenster reingefallen, was dann kaputt gegangen ist. Und meine Mutter war ziemlich sauer. Daraufhin musste ich meinen Hund leider abgeben. Das fand ich schon damals recht traurig. Als Teenie bekam ich dann sogar Angst vor Hunden, weil ein Nachbarsjunge offensichtlich Freude daran hatte, uns seinen Boxer hinterher zu jagen. Das ist mir immer noch so in den Knochen hängen geblieben. Von Hunden in Verbindung mit Therapie habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Und meine Tochter, als sie ein Schulpraktikum gemacht hat, hat mir damals von einem Schulhund berichtet. Das fand ich sehr spannend, wie sie dann erzählt hat, dass der Hund ganz von allein immer zu den Kindern hingegangen ist, die ihn offensichtlich brauchten, um Unterstützung zu geben. Wenn ein Kind vielleicht gedacht hat, ich schaffe das nie oder ich kann das nicht, dann ist der Hund wirklich eine gute Unterstützung. Was man offensichtlich dann auch gemerkt hat, dass das Kind sich anders verhalten hat. Maike Meyer-Nowak kennt sich mit Hunden besonders gut aus. Seit vielen Jahren ist sie mit Herzblut und einem besonderen Gespür für Traumatisierung und Traumaheilung im Einsatz. Wie sie dazu gekommen ist und was wir uns darunter vorstellen können, darüber wird sie uns heute berichten. Ich freue mich sehr, Maya Nowak in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu dürfen. Liebe Maya, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch unseren HörerInnen erst einmal vor.
Hallo, liebe Silvia. ja, das mit dem Lachen gefällt mir besonders gut, weil Lachen, wenn man wirklich aus dem Herzen heraus lacht, dann muss man in seinem Wesenskern sein, in seinem Selbst. Also man merkt das ja, man merkt das immer an den Augen, ne? Ob die auch lachen.
Genau, daran erkennt man das echte Lachen. Ja.
Ja. Und Lachen, das weißt du ja besser als ich, aber ich erlebe es halt auch, weil ich sehr gern lache und auch sehr gern Menschen zum Lachen bringe.
Du hast doch ein wunderschönes Lachen, das gefällt mir gut.
Das entspannt, das lockert. Wenn man lacht, sind die Dinge nicht mehr so, erscheinen sie nicht mehr so schwierig. Und das heißt nicht, Dinge wegzulachen, das meine ich nicht, sondern also ich kann eben auch vorwiegend sehr viel über mich selbst lachen. Über das Kabarett, was manchmal in mir stattfindet. Und das erleichtert, sich selber wahrzunehmen und zu reflektieren, als wenn man da immer nur so verdampft drüber nachdenkt. Ja. Ja, wie soll ich mich vorstellen? Da gibt es, du hast eigentlich schon alles gesagt. Gibt es jetzt nicht mehr zu sagen.
Das ist aber ganz schön tief gestapelt. Ich wusste nämlich gar nicht, wo ich anfangen soll mit der ganzen Beschreibung, wer du bist, was du machst. Aber wir nähern uns ja auch innerhalb des Interviews daran. Ich finde das ja so spannend von deiner Lebensgeschichte. Du bist in der DDR aufgewachsen. Hast dort ein Debüt hingelegt als Sängerin, ganz spannend.
Nein, als Liedermacherin.
Liedermacherin. Okay, ja. Erklär mich über den Unterschied auf.
Ja, da schreibt man selber seine Stücke. Das ist ein großer Unterschied. Als Sänger singe ich Stücke von anderen, aber ich habe meine eigenen Lieder und ich war die einzige Frau in der DDR, die eigene Lieder, also Text und Musik geschrieben hat.
Ah, cool. Ja, und ich fand auch, ich habe ja ein bisschen da gegoogelt und fand das ziemlich klasse, was du da gemacht hast. Und soweit ich das beurteilen kann, war das schon auch, ich nenne es jetzt mal ganz platt aufmüpfig. Ich fand das schon sehr, dachte ich, boah, Powerfrau, die hat sich was getraut.
Ja.
Wie war das für dich?
Du, ich mache eigentlich alles so wie damals die Lieder. Ich folge einer inneren Stimme und die sagt, sprich aus, was du fühlst und was du denkst. Und das auf eine Weise, die andere Menschen auch möglichst nachvollziehen können und wo sie sich selber drin finden, sonst wäre es ja Tagebuch.
Ja, genau, ja, sonst wäre es Tagebuch. Ja, und dann bist du von dort, als die Mauer gefallen ist, nach Russland gegangen, nach Moskau, in eine große Stadt und danach in ein ganz kleines Dorf. Helf mir gerade mal, Lipovka, hieß das so? Genau. Das habe ich dann auch gegoogelt und dachte, das ist ja wirklich ganz, ganz weit draußen und weit und breit nichts. Und das ist ja wirklich ein Seelendörfchen. Und habe mich dann gefragt, wie hat es dich denn genau dahin verschlagen und für Jahre? Und es war so ein wichtiger Zeitraum für dich, wo viel passiert ist.
Mhm. Ja, das stimmt. Also ich habe dein ganzes Buch drüber geschrieben, den Wanja und die wilden Hunde. Deswegen muss ich jetzt gucken, wie ich das kurz fasse.
Ja, genau.
Dahin verschlagen hat es mich, weil ich nach der Wende, wie alle Künstler, die versucht haben, Kunst zu machen aus dem, was sie erleben, die sich ja völlig neu erstmal orientieren mussten, weil das, was wir erlebten, war ja völlig neu. Und da kann man dann eben Tagebuch drüber schreiben, aber noch nicht reflektiert und im Abstand dazu Kunst machen. Also so habe ich es empfunden. Und da entdeckte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Dichterin, Marina Zvetajeva, in der deutschen Nachdichtung. Die hat Texte geschrieben, die damals genau meiner Gefühlsverfassung entsprachen. Und der wesentlichste Aspekt bei ihr war, dass ich bisher nur die Schwäche der Angst kennengelernt habe, zum Beispiel in meinem Elternhaus, so etwas, also Passivität, wenn man Angst hat, Ohnmacht und so weiter. Und die Zvetajeva hat die Kraft der Angst in ihre Lieder gebracht und das war halt Kreativität. Also wenn man Angst hat, will man ja seine Situation verändern. Und das hat sie in ihren Liedern genauso ausgedrückt. Verstehst du, was ich sage? Mhm. Und in der deutschen Mentalität kannte ich nur dieses Verstummen. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, aha, es gibt bei jedem Grundgefühl, was wir haben, eine Schwäche und eine Stärke. Mhm. Also wie man es aus seinem Selbst herausleben kann und wie man es aus dem funktionalen Bewältiger lebt, um das Wort schon mal in die Runde zu werfen.
Genau, der Bewältiger, die Bewältigerin, ganz wichtig, genau.
Und das fand ich so toll und habe das dann vertont. Ich wollte diese Energie, die in diesen Gedichten ist, noch mehr fühlen und sie auch anderen nahe bringen. Und da lag nun mal nichts näher, als einfach die Musik dazu zu machen und es dann zu singen. Und bereits 14 Tage später hat mich das alles so gepackt, dass ich dachte, wenn ich jetzt schon überall hin kann in die Welt, dann kann ich jetzt auch nach Russland. Weil auch das war für DDR-Leute sehr schwierig, nur mal am Rande. Und ich wollte einfach diese Sprache lernen, indem ich dort bin, und dann die Originale von dieser Dichterin verstehen. Das war so der Impuls. Und da habe ich mir ein Jahr Zeit gesetzt. Und nach einem halben Jahr war das dann schon vorbei, dieses Motiv, weil ich durch eine befreundete Liedermacherin in Moskau in diesem kleinen Dorf Lipovka landete. Ich hatte dort ein Häuschen. Und auf einmal war ich in einem Dorf mit 86 Menschen. abgeschnitten vom Rest der Welt durch zwei Flüsse, wo es keine Brücken gab. Ja, und es gab noch 80 Frauen und 6 Männer. Also die Männer lagen halt vom Wodka besiegt auf dem Friedhof.
Das hast du aber schön ausgedrückt. Vom Wodka besiegt, okay.
Das war ein reines, quasi dadurch Frauendorf, was nicht feministisch war, sondern einfach so durch diese Situation entstanden. Also es gab in Liebowka so viele Dinge, die so anders waren, als ich es jemals im Leben erlebt habe. Und dazu gehörte das, dass das dort so viele Frauen waren, die die ganze Atmosphäre bestimmten. Dann waren es alles alte Frauen. Ich war 30, die jüngste Frau nach mir war 65 bis 103. Und auf einmal hatte ich was, was ich nie hatte. Ich hatte keine, also ich hatte zwar eine Großmutter, eine, aber die war im Westen und die konnte ich nicht haben, deshalb als Ossi. So, deswegen bin ich ohne Großeltern aufgewachsen. Und jetzt hatte ich auf einmal ganz viele Großmütter. Natürlich nicht jeder aus dem Dorf, aber einige. Und dann gab es dort eine Gemeinschaft, der ich mich nicht entziehen konnte. Ich hatte ja eine super Lebenssituation als Bühnenfrau. Du stehst auf einer Bühne und da gibt's eine Absprache. Alle Menschen sitzen da unten, ich stehe da oben. Kann nicht viel passieren, außer dass ich Mist baue. Aber die Menschen können mir jetzt nicht viel tun. Und dort merkte ich zum ersten Mal im Kontakt mit dieser engen Dorfgemeinschaft, dass mit mir was nicht stimmt, weil mir das ganz viel Probleme gemacht hat, diese große Nähe und dass jeder fragt, wohin man geht, wenn man mal durchs Dorf geht, kam immer, Kuda, das heißt, wohin? Und dann musste man halt sagen, wohin man geht. Und dann klopfte es ständig und die Babuschkas brachten mir Lebensmittel, weil ich habe denen bei ihrer Arbeit geholfen. Ich musste ja irgendwie, wir waren Selbstversorger, irgendwie leben und ich hatte ja auch gar keine Ahnung, wie man was anpflanzt oder so. Also ich hätte da nicht überlebt, ohne die anderen. Und genau das erschloss sich mir dann, dieses unglaubliche Zusammenspiel, dass dort da die Menschen so alt waren und alles wichtig war. Also der Imker war genauso wichtig wie der, der die Filzschuhe für den Winter gemacht hat und die Frau, die genäht hat und die Bäckerin, die zwei, die das Brot gebacken haben, weil man alles brauchte. Und es gab nicht mehr, als man brauchte, sondern wirklich nur das, was man brauchte. Mhm. Und auf einmal wird dadurch jeder Mensch gleich wertvoll und wichtig. Und niemand muss irgendwie protzen oder sich noch was drauf schaffen oder was lernen, was dann eben mehr anerkannt wird, wie bei uns, so wie wir leben. Sondern es wurde alles gleich anerkannt. Und das stellt eine Atmosphäre her, die ich nie wieder erlebt habe, nur in diesem Dorf, von Gleichheit, von Selbstverständnis, ein selbstverständliches Sein. So. Und hinzu kam dann noch, deswegen heißt das Buch Vanya und die wilden Hunde, weil gleich ziemlich am Anfang kam ein wilder Hund zu mir, der Vanya, und durch unglaubliche Wege, die jetzt hier zu weit führen, noch 9 weitere halbwilde und auch wilde Hunde, also die noch nie mit Menschen gelebt haben, die der Vanya dann anschleppte. Mhm. Und jetzt habe ich dort genau dasselbe erlebt. Das war echt vom Universum für mich so zubereitet. Nämlich soziale Gemeinschaft unter diesen 10 Hunden, die ja nicht alle gleichzeitig kamen, sondern sich auch immer wieder neu, wenn ein neuer dazu kam, in Beziehungsverhandlungen begeben haben. Und da war alles anders, als ich das aus deutschen Hundeschulen kannte. Ja, ich hatte ja als Kind auch einen Hund und habe miterlebt, wie mein Vater den erzogen hat und so eben, wie es auch nach wie vor in den meisten Schulen ist. Und die Hunde machen das nicht so. Die Hunde gehen vollkommen anders miteinander um. Und ich erlebte vor allem dasselbe, dass die Entscheidungsträger in dieser großen Gruppe, da gab es 3 Entscheidungsträger Hunde, nicht nur einen, die hatten verschiedene Aufgaben. Und die wurden zwar natürlich mit anderen Gesten begrüßt, die sehr respektvoll waren und so weiter, aber die wurden auch kritisiert, wenn sie mal Mist gemacht haben von den Mitarbeitern. Und das alles, das war, ich sag dir, das war so spannend. Ich habe immer nur gestaunt und das in mich aufgenommen. Das in Kurzfassung.
Ja, das hört sich spannend an. Du konntest ja also nochmal das, was du erlebt hast mit den Frauen und den wenigen Männern in der Gemeinschaft, konntest du jetzt angucken, wie das die Hunde machen.
Ja, fiel mir auf, war sehr ähnlich. Mhm. Und das hat auch, dass ich das alles verarbeiten konnte, hat Jahre gedauert. Also ich bin nicht gleich nach Deutschland zurück und habe gesagt, juhu, ich habe hier und so, ich brauchte ewig. Ich war wie so ein vollgestopftes Geschenk mit einer Schleife drum und dann musste ich die Schleife so ganz langsam aufziehen. Meine Sachen auspacken für mich. Also für mich war es ein Geschenk. Und so irre, ich konnte einfach nichts mehr, als ich zurück war in Deutschland, so machen wie vorher. Weil bei allem fiel mir immer irgendwas auf. Und wäre ich in Deutschland geblieben, wäre es mir nie aufgefallen. Also ich hätte immer nur weiter wahrgenommen, hier stimmt was nicht, das habe ich schon. Aber ich hätte nicht gewusst, wie es anders geht. Mhm. Ja, auch Führung. Ich habe später dann Teams geführt und ich wollte nie so führen, wie das üblich ist, dass man die Mitarbeiter so zusammenscheißt oder so, ja, mit so einer Dominanz, so einem Dominanzgehabe. Und da konnte ich mir wahnsinnig viel abgucken von den Hunden, wie die das machen. Ja, mit einer ganz friedvollen Präsenz. Und die müssen erstmal nachweisen, dass sich das gut anfühlt, ihre Führung. Vorher sagt kein einziger Mitarbeiter, ja, ne, weil Hunde können abwandern. Wir Menschen sind dann eben immer in Abhängigkeiten und trauen uns nicht zu kritisieren, weil wir Angst haben, rauszufliegen.
Naja, das ist ja die Angst, ne? Wir funktionieren viel über Angst. Ja, großes, ja. Großes Thema. Ich glaube, das ist fast so das Urding von allem. Ne? So ja, alles, richtig. Was wir haben, eigentlich liegt da immer die Angst drunter oder drüber oder wie auch immer wir uns das vorstellen. Ja, du hast dann beschrieben, auch in dem jetzigen Buch, ne, also mit dem Hund als Seelenfreund, dass du da in diesem Dorf für dich auch erkannt hast, du hast eben gesagt, da stimmt was nicht. Ich denke, das bezieht sich auf zweierlei. Einmal auf diese Führungsgeschichte, was du eben beschrieben hast. Und dann auch bei dir selber. Du hast ja dann, um nochmal auf die Geschichte zu kommen, hast ja deine eigene Erfahrung da erstmal auch richtig gemacht. Du bist mit dir selber so stark in Kontakt gekommen, was ich sehr eindrücklich fand, als ich das gelesen habe. Magst du das unseren HörerInnen auch noch berichten?
Ja, ich weiß auf welche Geschichte. Es ist ja gleich am Anfang das Gewitter und das Buch heißt Der Hund als Spiegel des Menschen. Und da in Lipovka war eine Gewitternacht und die Hunde hatten, wie die meisten Hunde, furchtbare Angst und zitterten. Und bevor ich jetzt die Geschichte erzähle, noch ein kleiner Einschub, den ich im Buch nicht erzählt habe, der mir später einfiel. Ich hatte als Liedermacherin eine Katze, weil ein Hund ging nicht. Ich hatte ständig Konzerte und war unterwegs. Ich hatte eine Katze, Esmeralda, und die wollte sich, als sie, die kam ganz klein zu mir, auf meinen Bauch legen. Und da war ich noch ganz jung, da habe ich gemerkt, weil die Katze ist 27 Jahre geworden.
Stolzes Alter.
Ich habe sie mit 8 Wochen bekommen. So. Und also ich war dann noch ganz jung und die wollte sie auf meinen Bauch legen nachts beim Schlafen und es ging nicht. Ich habe Platzangst bekommen und keine Luft mehr. Oh. Und ich habe ihr dann beigebracht, dass sie an meinem Kopf schläft. So. Und ich habe mich damals natürlich gewundert, warum das nicht geht. Aber wie alle Menschen, die so einen Trigger erleben, und jetzt kommen wir zum Thema Trauma, das war ein Trigger, weiß man ja nicht mehr, was damit in Zusammenhang steht, sondern man reagiert nur. Man reagiert, als wäre man in der Vergangenheit in einer Situation, wo was ganz schlimm war. Und das läuft nicht über unseren Verstand. Da hätte ich mir sagen können, ja, meine Katze, die ich liebe, liegt an meinem Bauch. Aber das ging nicht. Das Stammhirn reagiert, macht eine Panikattacke und du veränderst die Situation. Und dann vergingen halt Jahre. Und in Lipovka, da lebte übrigens meine Katze immer noch, die habe ich später nachgeholt nach Russland. Da gab es in dieser Gewitternacht die Situation, dass die alle sich an mich rangedrängt haben und zitterten und ich mich dann in eine Scheune auf den Boden gelegt habe, damit die mehr Fläche haben, um an mich anzudocken, weil das Geschiebe und so. Und dann lag ich da und dann legten sich die Letzten, ich dachte, die legen sich alle um mich rum, aber leider legten sich auch drei auf mich drauf. Und das war dann genau derselbe Effekt wie bei meiner Katze Esmeralda, dass ich auf einmal eine Panikattacke bekommen habe und auch gespürt habe, wie diese Trauma-Energie in mich einschießt. Das ist, das werden Menschen kennen, die nicht geschafft haben, rechtzeitig der Situation zu entgehen. Durch Kampf, Flucht oder eben Todstellen, ja. Und das ist so, dann prickelt alles in den Händen. Also man merkt richtig, also es ist, als wenn so Gift in einen eintritt. Wirklich schlimm. Und ich wollte auch, instinktiv wollte ich mich sofort befreien. Aber wiederum hatte ich ja Verantwortung, dass die Hunde nicht so viel Angst haben. Und dann bin ich da in eine Verfassung gekommen, die ich sonst nie erreicht hätte. Nämlich also in eine volle Traumatisierung, Retraumatisierung. Und auf einmal merke ich an meinem Körper was Nasses. So. Und da haben drei Hunde haben mich da rausgeholt aus dieser Situation. Und als ich die Augen aufmachte, also wie die mich angeschaut haben, das werde ich nie vergessen. Die waren eigentlich so, wie ich heute auch meine Arbeit mit traumatisierten Menschen mache. Die haben mich koreguliert, so nennt man das. Die haben mir ihre volle Präsenz, damit meine ich ihr selbst, zur Verfügung gestellt. Das war eine Energieverbindung, die war ganz unglaublich. Und da bin ich wieder rausgekommen aus dieser Sache, sonst weiß ich echt nicht, was passiert wäre. Hab das aber alles sehr bewusst wahrgenommen und dann sah ich so ein Bild auf einmal vor mir, was ich mal mit 6 Jahren gezeichnet habe. Und da lieg ich als Kind ganz platt gedrückt auf dem Rücken unter so einem Grabhügel. Das sieht man daran, dass ich da ein Kreuz drauf gemalt habe und so ein schwarzer Stiefel, der oben auf diesem Grab so steht, so beherrschend. Und in dem Moment habe ich tatsächlich verstanden, wo das herkommt. Also dass da ganz tief ein Anteil abgekapselt war, der mal so stark dominiert wurde, dass er sich in Sicherheit gebracht hat. Und diese Dominanz hatte schon auch mit erdrückender Nähe zu tun, aber auch mit dem Schrecken von Nähe, nämlich durch Gewalt. Und das alles habe ich in dem Moment so schon geahnt, das habe ich dann später mehr verstanden, aber in dem Moment klickerte es. Und dann kam, jetzt kommen wir zum Bewältiger, die Frage in mir, wenn dieses Kind, was ich da gemalt habe, dieser Traumaanteil, die ganze Zeit sich in Sicherheit gebracht hat und jetzt erst zum Vorschein kommt durch diese Begegnung mit den Hunden, so durchbricht, wer hat denn dann eigentlich mein Leben gelebt bisher? Ja. Und dem bin ich dann auf die Spur gegangen. Und das hat wieder Jahre gebraucht, um das alles zu reflektieren, um Selbstbegleitung zu erlernen und so weiter. Wobei das automatisch bei diesem Weg passiert ist, dass ich das gelernt habe. Und das alles ist wahnsinnig spannend, wenn man neugierig auf sowas bleibt.
Ja, und da drin steckt die große Chance, ne, dass du neugierig dran geblieben bist und wissen wolltest, warum war das so und wie funktioniert das und wie war das mit den Hunden, mit dem Kontakt. Ich finde das auch total spannend. Du beschreibst das auch so wunderbar. Das habe ich mir auch an deinem Buch so ja begeistert gelesen. Du sprichst so schön in Bildern und ich kann gut in Bildern denken und mitgehen. Und dieses intensive Anschauen, also man sagt ja auch, über die Augen begegnen wir uns bis in die Seele, das Tor zur Seele. Und das davon bin ich fest überzeugt. Und über den Blick kann man so viel Energie reingeben und sich verbinden und dem anderen schenken. Und so wie du es beschrieben hast, war das ja wirklich so dieses Wechselspiel, was du ja dann ja auch ganz intensiv so in den Jahren darauf aufgegriffen hast. dass der Mensch dem Hund hilft und der Hund wieder dem Menschen, also dieses Hin und Her miteinander. Und wir von den Tieren so viel lernen können, weil die eben nicht so verkopft sind, weil die ja mehr aus ihrem Instinkt auch reagieren. Das finde ich daran auch so spannend. Und wo du vorhin auch so gesagt hast, so aus diesem vernebelten Leben und was packe ich aus meinem Geschenk aus? Also das finde ich so, das, was uns Menschen ja so ausmacht, dass wir so eher vielleicht in sowas vernebelten leben, weil wir so viel aufgepackt bekommen haben. Und mein Bild ist eben auch immer, ja, so im Laufe des Lebens wieder alles, wenn man eben bewusst und neugierig ist, das, was uns aufgepackt wurde, wieder abzutragen, es wieder abzulegen, um eben an den Kern, an das Selbst zu kommen. Und das Wort fiel ja vorhin auch schon mal und auch der Nichtbeschützer, wie sagst du?
Bewältiger.
Bewältiger, danke, Bewältiger. Und du hast
ist dasselbe.
So, ah, genau, ist eigentlich dasselbe, ne? Genau, ja, ist schön auch nochmal zu hören, genau. Und ja, ist da sowieso auch wichtig, die eigenen Worte dafür zu finden. Und ja, du hast auch ein, wie nennst du das, Heilwerkzeug? Du hast ja Heilwerkzeuge entwickelt, um Menschen dann zu helfen. Und da hast du eine Sache, die finde ich total klasse, die habe ich für mich auch dann ausprobiert mit drei Kärtchen. Das Selbst, das Trauma und der Bewältiger oder Beschützer, Beschützerin. Dazu möchte ich dich aber bitten, noch einmal zu beschreiben, was du selbst unter diesen Selbst, haha, unter dem Selbst verstehst. Du selbst unter dem Selbst verstehst, super.
Ja, das ist das, womit wir auf die Welt gekommen sind. Und das, was nie konditioniert wurde, das ist das Selbst. Und ein Traumaanteil ist etwas, was ich von diesem Selbst in Sicherheit gebracht hat. Oft mit, nicht nur oft, immer mit sehr wesentlichen Ressourcen. Also diese Ressourcen wurden in Sicherheit gebracht. Das nennt man dann halt Abspaltung. Das kennt sicher jeder. Und damit das nicht berührt wird wieder, damit man nicht wieder diese Überwältigung erfährt oder sich jemand dem so nähert, dass es zerstört werden könnte, bilden wir diesen funktionalen Bewältiger oder man kann ihn auch Beschützer nennen, weil er beschützt diesen Traumaanteil und entwickelt eine Strategie, wie das nicht mehr berührt wird. Also wenn man jetzt einen Trigger erfährt im Alltag, das ist so wie, als wenn man an die Türklinke greift von einem Zimmer, in dem dieses Trauma ist. Und dann stellt sich sofort wie so ein Türsteher der Beschützer davor und wendet seine Strategie an, um das abzuwehren. Ja, also er könnte kämpfen, also schnippisch werden oder zynisch oder ironisch, so das Abwehren, ja. Mhm. Oder fliehen, also sich der Situation entziehen, ja. Oder eben in die Paralyse erstarren dabei. Entziehen ist zum Beispiel auch, wenn Menschen immer so weggucken oder anfangen mit den Augen so zu blinkern, dann muss man aufhören, ihnen das zu erzählen, was man gerade erzählt, weil sie gerade einen Trigger erleben. Ja, das sieht man daran. Das ist so ein immer wieder sekundenlanges Dissoziieren, was da stattfindet. Und da kann man sich dann bremsen.
Ja, ist auch gut, sowas zu wissen, ne? Auch als Gegenüber, dass man solche Zeichen erkennt, ne?
Ja, weil meistens denken die Menschen, na super, ich erzähle jetzt hier was Wichtiges von mir und der andere hört mir gar nicht zu. Mhm. Ja, weil er nicht kann, weil irgendwas in ihm berührt wird, was er auch nicht über den Verstand erklären kann, sondern das Stammhirn macht du, 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 eine Warnlampe an und dann geht's nur noch um Kampf, Flucht oder Erstarrung. Ja, und diese drei Karten, mit denen kann man lernen, eine Situation zum Beispiel zu klären in seinem Leben mit einem anderen Menschen oder auch nur mit sich selber, indem man, da müssten wir jetzt ein konkretes Beispiel machen, Silvia, weil sonst versteht das keiner.
Ein konkretes Beispiel.
Ja.
Ich habe eben, ich weiß nicht, ob das eine Situation ist, die dazu geeignet ist. Ich hatte eben automatisch eine Situation im Kopf, die ich mit meiner Mutter als letztes hatte, wo ich sie immer wieder nach ihrer Geschichte gefragt habe. Ich habe sie viel gefragt. Ich habe auch viele Antworten bekommen. Und das letzte Mal, wo ich sie gefragt habe, da standen wir nebeneinander, haben Geschirr gespült.
Warte mal kurz. Die können wir nämlich gleich, wenn du es erzählst, so machen.
Ah, okay.
Okay, erzähl es noch nicht vorher.
Okay.
Und hier, wenn du mit zwei, wenn es zwei Menschen betrifft, brauchst du zwei Sets. Du brauchst auch für deine Mutter Trauma, Beschützer und selbst.
Okay.
Und für dich.
Okay. Ja.
6 Karten insgesamt. Und ich mache das immer so, wenn du dir jetzt vorstellst, wo, also links und rechts die Hände hoch und das sind jetzt die Karten und in der Mitte schiebt man, also man legt die links und rechts, diese 3 Sets, diese 3 Karten. Mein Gott, diese 2 Sets mit den 3 Karten und lässt in der Mitte ein bisschen Platz. Und dann schiebst du immer den Anteil in die Mitte, der gerade aktiv ist.
Aha.
Und so wird man sich dessen bewusst, worum es hier überhaupt geht. Also wir probieren es mal jetzt. Sag mal Satz für Satz, okay?
Okay.
Also du hattest ein Gespräch mit deiner Mutter.
Genau, das letzte Mal, als ich sie nach einer Situation aus ihrem Leben gefragt habe, standen wir nebeneinander und haben Geschirr gespült. Und dann hat sie zu mir gesagt, du fragst mich nie wieder etwas. Das war damals, als wäre wirklich so eine Guillotine zwischen uns runtergesaust, wo ich gedacht habe, okay, das kann ich jetzt nur noch akzeptieren, dass jetzt ist Ende mit Fragen. Weil in der Nacht hatte ich sie auch gehört, wie sie geschrien hat. Und ich habe gedacht, jetzt ist sie wirklich an ihr allertiefstes Eingemachtes gekommen. Und da ist jetzt wirklich der Beschützer, der macht echt Hochalarm.
Mhm. Mhm. Du hast die Szene jetzt sehr verknappt erzählt. Also,
ja, das, also, das war jetzt auch nur so eine kurze Szene. Das war so die letzte Moment. Begegnung.
Deine Mutter muss einen Grund gehabt haben, zu sagen, du fragst mich nie wieder etwas. Du musst doch vorher irgendwas gefragt haben.
Genau, ich hatte den Tag davor, hatte ich sie was gefragt. Und zwar, ja, da ist jetzt weit ausgeholt. Ich habe tschechische Wurzeln. Und meine Tante, die hat immer noch in der Tschechei gelebt, die haben wir da besucht, wir waren in der Tschechei. Und dann ging es um meinen Großvater, also den Vater von meiner Mutter und meiner Tante. Meine Tante meinte, weißt du übrigens, dass dein Opa Tscheche war? Und meine Mutter hat ja immer gesagt, er ist Deutscher. Und dann habe ich gedacht, was machen die denn jetzt hier?
Ja.
Und dann habe ich sie den nächsten Morgen halt dann auch nochmal drauf angesprochen und dann wollte sie...
Moment, Silvia. Als du sie darauf angesprochen hast, wie war da deine Gefühlsverfassung? Hast du damit gerechnet, dass sie dir ganz ausführlich Auskunft gibt? Oder mit was hast du gerechnet bei ihr vorher?
Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie mir erzählt, was sie dazu denkt. Ich habe mit keiner Heftigkeit gerechnet.
Hm. Ja, das hast du echt gedacht, obwohl sie dir mal erzählt hat, der war Deutscher?
Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, wir könnten uns da so drüber unterhalten, uns alle an einen Tisch setzen.
Okay. Also würde ich nur jetzt sagen, du schiebst in die Mitte deine Karte, das Selbst. Und das ist, wenn man entspannt ist, im Vertrauen ist, wenn man nichts befürchtet, wenn keine Alarmiertheit ist, wenn man halt einfach nur präsent ist. Ja?
Ja.
Okay, also liegt jetzt in der Mitte die Karte von dir, deines Selbst. Und jetzt deine Mama. Du musst das in Zeitlupe erzählen, sonst kann man das nicht mit dem Kartenschieben machen. Mhm. Also du hast deine Mama gefragt und wie war ihre Reaktion? Wie hat sie ausgesehen, als du das gefragt hast?
Das war ja der Abend davor. Da war sie schon aufgebracht. Ja, sie war aufgebracht. Ja.
Warum?
Naja, sie wollte darüber ja nicht reden. Also
sie war aufgebracht, als du gefragt hast.
Mhm, genau.
Wie hat sich das geäußert?
Ja, sie war unruhig und hat es dann aber gestoppt. Also da war schon ganz klar, dass sie nicht drüber reden will. Und dann habe ich das dann erstmal so genommen. Was sollte ich machen, ne?
Silvia, wir brauchen es wirklich kleinteiliger, um die Karten zu schieben.
Oh, war ja.
Nein, gut, dass du das so machst, weil das machen die meisten so. Die rennen in. So kann man sich eine Situation nicht anschauen, sondern die Situation geht so, ich frage Mama, wie war das, jetzt sagst du deinen Satz und dann sagst du, wie reagiert deine Mutter, was sagt die für einen Satz? Du reflektierst drüber, verstehst du? Es ist wichtig, die Situation zu wiederholen, wie sie war.
Aber schon so lange her.
Erinnere dich.
Mhm.
Du hast gefragt. Was hast du gefragt?
Warte mal, da müssen wir das eigentlich noch anders anfangen. Eigentlich fängt es damit an, dass ich meine Tante gefragt habe. Bin in den Urlaub gefahren und habe gedacht, das ist ja super. Dann habe ich ja meine Mutter und meine Tante zusammen, die beiden Schwestern, und ich kann noch mal Sachen fragen. Das war eigentlich mein Anliegen, als ich in den Urlaub gefahren bin. Und abends hat sich dann ergeben, nur mit meiner Tante zu sprechen. Und die hat mir das dann gesagt mit dem Opa und hat aber zu mir gesagt, aber erzähl das nicht deiner Mutter, dass ich dir das erzählt habe. So fing das Ganze eigentlich an.
Was hat das mit dir gemacht?
Dass ich gedacht habe, was ist das denn jetzt, dass sie das geheim hält oder dass wir darüber nicht weiter reden dürfen. Das hat mich sehr irritiert. Habe das dann aber erstmal so genommen, weil es war ja Abend, wir sind ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen, dann habe ich feststellen dürfen, dass meine Tante mir das zwar verboten hat zu sagen, aber sie hatte wohl so einen Druck, dass sie das jetzt ja gesagt hat, dass sie als allererstes das meiner Mutter erzählt hat. Damit hat sie sich natürlich in die Nesseln gesetzt. Was heißt natürlich? Hat sie sich dann in die Nesseln gesetzt. Meine Mutter war sehr erbost und hat daraufhin dann zu mir gesagt, und du fragst mich gar nichts mehr. Damit war das Thema dann für sie Ende durch. Ja, so war das, genau.
Und was meinst du, warum musste deine Mutter in den Beschützer gehen? Ihre Strategie war ja abschneiden. Einfach das Thema abschneiden.
So, radikal,
Was könnte denn der Hintergrund sein? Den Hintergrund bekommt man immer raus von einem Beschützer, von einer Strategie im Leben, indem man fragt, was befürchtet jetzt in dem Fall deine Mama, was hat sie am meisten befürchtet? Was wäre das Schlimmste gewesen, was hätte passieren können, wenn man sie sowas fragt?
Ja, da habe ich natürlich ganz viel schon drüber nachgedacht, sind ja schon Jahre vergangen in der Zwischenzeit und es gab für mich ja keine Antwort, die real ist, sondern nur, was ich mir überlegen konnte. Ja, ich hab gedacht, also auch als ich ein Buch gelesen habe, ist mir das immer wieder durch den Kopf gegangen und irgendwann habe ich gedacht, der muss was passiert sein, was gar nicht in meiner Vorstellungskraft steckt. Also ich habe ja an alles Mögliche gedacht, was man in der Kriegszeit denkt. Die war 18, als sie nach Deutschland gekommen ist. Ich habe alles Mögliche überlegt. Sie hat mir ja auch viel erzählt, wo ich schon dachte, das ist ja schon grausam genug, was sie erzählt hat. Geschweige, was sie nicht erzählen konnte, was einfach nicht über ihre Lippen raus konnte. Wo ich sagte, das muss sie wirklich verschließen, sonst hält sie es nicht aus. Das ist so mein Stand von heute.
Das ist es. Und es geht auch gar nicht darum, dann zu spüren, was konkret dem anderen passiert ist, das weiß der meistens selber nicht mehr, weil er es abgespalten hat und verdrängt hat. Sondern hier beschreibst du Schmerz. Du beschreibst eine schlimme Form von Schmerz und das spürt man beim Gegenüber. Also deine Mama hat was abgeschnitten, weil sonst hätte sie wahrscheinlich Überwältigung erfahren. Und das ist jetzt für dich als Kind trotzdem schmerzlich. Aber es hilft, dass man das verstehen kann, dass es nicht böse gemeint war und deine Mama nicht über dich hinweggehen wollte oder dein Interesse, sondern dass sie ja wie jeder Mensch nur kann, was sie kann. Und das konnte sie nicht. Und da kann man dann, wenn man das verstanden hat, auch in die Akzeptanz finden. Ja, und ohne diese Klarstellung, warum wird man da so weggebügelt und so harsch angefahren, kann das ganze Leben lang auch für dich zum Beispiel ein Trigger sein. Wenn dich zum Beispiel ein Partner oder eine Partnerin abbügelt, ja, oder im Alltag jemand, so, das kann richtig ein Trigger sein dann bei einem. Und so eben nicht, weil dafür ist das so wichtig, dass man sich im Nachhinein in der Nachschau sowas mal genau anschauen kann. Wo ist bei einem Menschen der Traumaanteil aktiv? Wo der Beschützer? Wann ist er in seinem Selbst? Das in Zeitlupe mal nachzustellen, das ist wirklich phänomenal, was das bringt. Den Beschützer, also um zu identifizieren, wann ist man im Beschützer und wann schiebt man die Traumakarte hin, gibt es zwei mögliche Fragen. Den Traumaanteil erfährt man, indem man eben fragt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? was darf auf gar keinen Fall passieren. Und den Beschützer kriegt man so raus, indem man fragt, was ist die Strategie, mit der es abgewehrt wird. Und dann weiß man immer, welche Karte man schieben kann. Aber das habe ich im Buch ja auch noch ausführlicher und mit Beispielen beschrieben. Das ist sehr, sehr hilfreich, in so eine eigene Ermächtigung wiederzukommen, wo man erstmal überhaupt sich versteht und auch einen anderen und diese ganzen Verklebungen sich wieder auseinander dividieren dürfen.
Ja, genau. Und was ich auch schön fand, was du ja geschrieben hast, dass man diesen Beschützer ja jetzt nicht irgendwann, wenn man das erkannt hat, verteufelt nach dem Motto, meine Güte, was hast du da vielleicht verborgen oder verhindert oder wie auch immer, sondern ihn willkommen heißt und sagt, du hast mir geholfen. Na, also wie du eben ja gesagt hast, sonst wäre sie ja überwältigt worden, sonst hätte sie ja vielleicht gar nicht weiterleben können, ne? Sonst hätte sie sich vielleicht umgebracht oder sonst was, wenn es so heftig ist. Ne? Und dass uns dieser Beschützer ja, er ist ja eigentlich ein Freund. Ne? Eigentlich hilft er uns ja am Leben. Zwar im eingeschränkten Leben, ne, wenn du ja das ja, so, immer das so deutlich beschreibst mit dem Abgespaltensein, dass man sich das wiederholen kann. Und da bist du ja mit deiner wunderbaren Traumaheilung so hilfreich.
Der Beschützer weiß einfach nicht, dass das vorbei ist, die Situation. Weil er ist ja auch oft in der Kindheit entstanden. Da sind halt die, bei einem Entwicklungstrauma, die sehr tief sitzende Situation erlebt worden von Kindern, wo sie sich völlig ohnmächtig gefühlt haben. Und die werden dann halt auch die Strategien, wie man dem entgeht, wiederholt. Und dadurch, dass der Beschützer oft als Kind entstanden ist und das andere nur noch Trigger sind im Fortgang, der, also das weiß ich, ich mache ja ganz viel Aufstellungsarbeit, wo man mal so wie ins Uhrwerk reingucken kann, der steht oft auf seinem eigenen Schlauch. Das ist unglaublich, weil der sieht nur diese eine Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen, mehr nicht, und die ist richtig. Und deswegen diskutiert man auch oft so mit Leuten und die Beschützer diskutieren auch oft und geben anderen Tipps und sagen, na, das geht aber doch so und so, und können sich gar nicht vorstellen, dass das für einen anderen Menschen halt überhaupt gar nicht so und so geht, weil der eine ganz andere Strategie hat, von der er auch nur überzeugt ist. Und die sind halt, ich will damit sagen, auch, also die sind erwachsen geworden in ihre Strategie, die haben sie verfeinert und immer mehr, ja, also die ist jetzt richtig gut geworden, aber das Motiv, wo es herkommt, das ist ganz kindlich. Und da kommen Menschen nicht raus. Deswegen brauchen sie, dass der Beschützer einmal aufwacht. Und das ist aber der schlimmste Moment, der uns in unserem Menschsein so passiert. Das ist nämlich der Moment, wenn das eigene Selbstbild zusammenkracht.
Das aufgebaute Selbstbild.
Ja. Ja, und das fühlt sich erstmal völlig desorientierend an. Also man weiß gar nichts mehr. Man weiß nicht mehr, wer man ist. Man weiß nicht mehr, wie man für Sicherheit sorgt. Man weiß nicht mehr, mit was man Wertschätzung erringen kann, weil das alles macht er ja, der Beschützer. Und das ist aber der Beginn der Heilung. Wenn man an dem Punkt ist, gibt es kein Halten mehr. Dann kann, es ist wie, dann Raum ist, weil der Beschützer ist ja so, der ist den ganzen Tag, das kennt jeder von sich, wenn der Bewältiger, der Funktionale aktiv ist, ist es innerlich ganz eng. Und unser Selbst, unser Wesen kann da nicht durchscheinen. Das ist einfach zu eng. Und dann, wenn alles so wie wirklich nichts mehr an seinem Platz ist, das Selbstbild ist gefallen, dann füllt sich unser innerer Raum wieder immer mehr mit uns selber. Das habe ich nicht nur an mir damals erlebt, sondern eben auch inzwischen durch die Heilarbeit mit vielen, vielen Menschen. Diesen Prozess, der ist unglaublich schön. Und das Erste für den Beschützer ist, dass er merkt, dass man da gar nichts machen muss. Die Beschützer machen immer. Die machen, 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 machen und denken, sie machen es nur noch nicht richtig. Sie haben noch nicht das Richtige gefunden. Sie müssen noch das ausprobieren und das und das. Ja, können sie das ganze Leben machen. Das Geheimnis ist, nichts zu machen. Also im Sinne von man selbst zu sein und zu warten, die innere Stimme führt einen immer richtig. Da muss man gar keine Angst haben. Aber die Beschützer als noch letzten Satz, haben halt wirklich furchtbare Angst, dass sie gehen müssen. Und die müssen nicht gehen, um Gottes Willen. Die sollen nur verbunden sein, wieder mit der eigenen Seele. Die sind so entstanden als konditionierte Persönlichkeit. Und wenn die in Verbindung ist mit dem Inneren und mit der inneren Stimme, dann haben die eine Selbstführung und dann haben die das, was sie gelernt haben im Laufe der Zeit, gewinnt dann eine ganz andere Kraft. Weil das ist wertvoll, was die gelernt haben. Aber die haben ja immer nur ein Motiv und das ist Angst. Und das Selbst hat keine Angst. Das macht alles aus Neugier und aus Freude und aus solchen Dingen. Und dadurch hat es eine andere Kraft.
Ja, das ist schön. Dann landen wir wieder an der Beschreibung, die du vorhin mit dem Lachen hattest. Ich würde auch gern gerade einmal mit dir durchatmen nach all diesem, was wir gehört haben und einfach mal mit dir zusammen lachen. Können wir uns mal gerade recken und strecken? Ans Langziehen. Und mal auspusten. Und beim nächsten Mal lachendes Ausatmen, da lachen wir. Recken und strecken und schütteln das Lachen aus uns selbst heraus. Ja, mit dem Beschützer. Ich fand das auch eine ganz tolle Idee. Das habe ich dann auch selber mal ausprobiert. Du hast gesagt, man kann dem ja einen Namen geben. Einen Namen, welchen Vornamen, welchen Nachnamen und sich damit nochmal mit ihm befreunden. Ja, es damit auch nochmal zu so einem freundlichen Teil von einem machen. Das fand ich auch eine ganz schöne Idee, weil das auch was Friedliches hat, mit dem Beschützer umzugehen.
Also in den Veranstaltungen zeigen wir immer, wie man ein Stammbuch anfertigen kann. Also vom eigenen Stamm. Und da kann man dann auf Clipart zum Beispiel im Internet kann man mal gucken, wenn das jetzt der Beschützer ein kleiner Junge ist. Das ist übrigens nicht vom tatsächlichen Geschlecht abhängig. Man kann dann immer fragen, wie alt bist du, als du entstanden bist? Die erste Zahl, die kommt, stimmt. Und bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und bei mir ist es ein Mädchen, das wollte Helga heißen.
Klasse.
Daran habe ich schon gemerkt, dass das stimmt, weil ich hätte mir einen ganz anderen Namen ausgesucht, aber sie wollte Helga heißen. Und dann habe ich geschaut auf Clipart und habe da zack gleich ein Bild gefunden von einer Frau, die da am Schreibtisch sitzt, sehr sympathisch aussieht, sehr kompetent aussieht. Und das habe ich ausgeschnitten. Und dann klebt man das auf eine Seite, schreibt den Namen drunter, das Alter, wann Helga entstanden ist. Und dann frage ich sie zum Beispiel, wen beschützt du denn? Und dann hat sie mir erzählt, wen sie beschützt. Dann ist der Traumaanteil. Büchlein anlegen, es machen inzwischen viele, die in den Veranstaltungen waren. Und dadurch werden die noch sympathischer. Und die verändern sich auch ständig. Das ist ja der Prozess. Und das kann man dann auch drunter schreiben, dass man sich genügend Platz lässt immer für einen Anteil, einen Beschützer und den Traumaanteil. Und dann kann man die Veränderungen auch drunter schreiben. Die sind ganz, ganz erstaunlich. Und es macht so eine Freude, sich beisammen zu haben. Weil das ist unsere Identität. Wir sind nicht unser Selbst, sondern wir sind unsere konditionierte Persönlichkeit und unser Selbst. All das, was wir in dieser Welt hier verkörpern. Und das zusammen zu haben, ist einfach schön und man wird liebevoller mit sich, nachsichtiger. Und dieser Selbsthass, den viele Menschen in sich tragen, hört auf, weil der ist schlimm. Es ist, als wenn man jeden Tag Gift trinkt. Die Schuldgefühle, die Scham und der Selbsthass. Und das geht dadurch weg. Und all das sind Schritte zur Heilung, die man auch dann alleine weitergehen kann. Das ist was ganz Wunderbares.
Ja, und das spricht ja auch von der Selbstermächtigung, dass man wirklich wieder in der Lage ist, mehr über sich selber zu bestimmen und nicht bestimmt zu werden.
Ja, das und auch, was man mit sich tun kann, wenn so eine Überwältigung naht, ja, so ein emotionaler Trigger, was man da machen kann. Und als ich das erlernt habe, oder zum ersten Mal erlebt habe, dass ich das kann, war ich so fassungslos und habe in dem Moment wirklich gedacht, eigentlich kann mir jetzt alles passieren. Ich weiß, ich könnte mich begleiten. Und da, von dem Moment an, war die Angst vor irgendwas vollkommen weg.
Das hast du dann, Entschuldigung.
Ja?
Das hast du dann mit Hilfe des Beschützers dann geschafft? Oder was war da dein Weg?
Nein, nein. Du brauchst dazu eine Tankstelle und das ist dein eigenes Selbst. Das kann nie überdichtet werden.
Das okay. Geht. Okay, aber und das hast du erfahren, dass du
Kontakt bringen damit. Mhm. Ja, und das habe ich bei einer inneren Reise erfahren, wie man das machen kann. Auch dieses Prinzip, da habe ich auch kapiert, was die Hunde damals gemacht haben. Die haben eben nicht, als ich da fast kollabiert bin und schon am Abrauschen war, haben die nicht gezittert, also jedenfalls die, die mir geholfen haben, und sind nicht unruhig um mich rumgerannt, sondern die haben ja ganz ruhig da gesessen und haben Heilenergie geschickt, an der ich mich festhalten konnte. Das ist diese Koregulation, dass ein anderes Wesen sein vollkommen ruhiges Nervensystem dir zur Verfügung stellt und du dadurch wieder in die Orientierung kommst.
Mhm.
Ja. Und das können Menschen in Selbstbegleitung lernen. Weil diese Instanz haben wir alle in uns und in meinen Veranstaltungen geht es eigentlich die ganze Zeit darum, wie findet man in Kontakt damit? Wo findet man diesen Heiler in sich, der immer da ist? Ja.
Ja, und das ist so eine tolle Vorstellung, ne? Ich sage das auch mal mit dem inneren Lächeln, ne? Wir haben so vieles zur Verfügung, was immer da ist, ne? Also dieses Selbst in uns, dieser starke Kern, unser inneres Lächeln, an dem wir anknüpfen können. Und ich sage, das ist immer da, es ist nur manchmal verschüttet. Und wir müssen es wieder freibuddeln oder dürfen es wieder freibuddeln. Und mit was wir es freibuddeln können, das hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch verschiedene Werkzeuge, so wie du ja auch verschiedene Heilwerkzeuge da anbietest. Was ich da gerne noch ansprechen möchte, das fand ich so als Bewegungsmensch. Ich bin ja von Grund auf Physiotherapeutin und Tanzsozialtherapeutin und Lachyoga ist auch viel Körper- und Bewegungsarbeit. Und du hast eine Sache beschrieben, die fand ich ganz spannend. Eine Frau, die ein Lied singen sollte und du hast ein Tuch über ihren Kopf gelegt, damit sie das noch intensiver über den Körper ausdrücken kann. Und da, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du so für dich die Erkenntnis bekommen, dieses Wechselspiel, ich kann den Körper in eine Bewegung bringen oder da Körper bewegt mich. Und ich kenne das so von der Tanztherapie auch ganz stark, wie wir über den Körper was erleben. Oder ich sag so gerne, ich tanze nicht, die Musik tanzt mich. Na, also wenn man dieses Erleben schon mal kennengelernt hat, dass das einfach geschieht, dass ich es nicht mache, sondern es macht es mit mir. Das finde ich eine grandiose Erfahrung. Und du nutzt solche Dinge ja auch für deine Arbeit.
Ja, der Ausdruck ist halt das Wesentliche, um das, was alles in uns drin ist, nach außen zu bringen, zu entleeren, zu entladen und auch bezeugt zu bekommen. Das ist so wichtig, weil diese Kinder oder das Kind, das innere Kind in uns schon so lange oft verborgen ist und beschützt wird, dass es eigentlich gar keinen Zeugen mehr hat. Und das, wovon du sprichst, das ist beim Tanzen mache ich das nicht, aber ich mache das, wenn bei bestimmten Übungen, da lege ich Musik auf. Ich nehme Musik sehr viel, weil die so einen unglaublichen Teppich für die Emotionen einfach bereitet. Und dann nehme ich übrigens auch nur Musik, wo ich energetisch das Gefühl habe, dass die aus dem Selbst eines Menschen entstanden ist. Also, weil wenn das so ein Beschützer, das kann toll klingen, mit einer tollen Stimme und Ding. Das weckt nicht dieselben Emotionen, weil Trauma zieht Trauma an, aber das Selbst eines Menschen zieht das Selbst in dir an. So, das kann, da kann man mit in Resonanz gehen. Ich gebe also ein Resonanzfeld, was genau das anzieht, was ich möchte, nämlich das Selbst von diesem Menschen. Und ich habe einfach die Beobachtung gemacht, wenn ich jetzt sagen würde zu einem Menschen, eine Partnerübung, du bist jetzt meine Partnerin, Silvia, und ich will jetzt ausdrücken, körperlich, wie es mir gerade geht, was ich gerade innen erlebe. Dazu muss ich ja erstmal nach innen gehen. Sonst die meisten, wenn ich das jetzt mal stellvertretend für irgendjemand machen dürfte, würden jetzt, wenn du sagst, zeig mal, wie es dir geht, so machen. So, das ist der Beschützer. Und der Beschützer gibt vor, alles schick, weil alles andere könnte gefährlich werden, wirklich sein Innenleben zu zeigen. Und das Tuch ist zum einen ein Tuch über dem Gesicht, ist so ein Schutz für den Menschen. Und zum anderen wird er auch ehrlicher, weil wir alle gelernt haben, mit dem Gesicht Sachen zu machen, zu beschwichtigen. Also Menschen können sich kaum angucken länger, die sich nicht kennen oder auch so. Da kommt immer der Beschützer und beschwichtigt und lächelt und so. Also ganz selten können sich Menschen mal ernst lange anschauen. Und ohne Gesicht, weil das ist ja konditioniert, den Körper kann man nicht konditionieren, das Gesicht schon, die Mimik, ja. Und wenn nur der Körper präsent ist, drückt er tatsächlich aus, wie sich die innere Welt fühlt. Und das ist für die meisten eine Riesenentdeckung, weil sie gar nicht wissen, wie sie sich innen gerade fühlen oder welcher Anteil da gerade sprechen möchte und was der auszudrücken hat. Es ist immer unglaublich bewegend, Menschen, die sich noch nie ausgedrückt haben körperlich oder sich bewegen oder so, werden auf einmal Tänzer. Von jetzt auf gleich, ohne Übung, das ist wunderschön. Mhm. Und dieser Ausdruck ist eben, danach geht es den Menschen nicht nur besser, weil sie es mal ausgedrückt haben, sondern sie haben Dinge von sich erfahren, von denen sie wirklich nichts wussten. Ja. Das sind ganz schöne Mittel, so eine innere Reise zu machen, egal in welcher Weise. Mhm.
Ja, und das passiert auch wieder das, was du vorhin so schön körperlich auch gezeigt hast, dieses Enge, was in der Regel dann auch weit wird, ne, weil das ins Fließen kommt. Wir geben die Kontrolle ja auf, ne? Wir übergeben uns der Bewegung, wir übergeben uns der Musik, wenn wir in einem geschützten Raum sind, wenn wir wissen, da ist jemand, der uns begleitet, der uns behütet, dass nichts Schlimmes passiert, dass wir nicht damit rechnen müssen, wir werden jetzt für das getadelt oder klein gemacht, was da passiert, ist auch ganz wichtig, ne? Der geschützte Raum, der geschützte
Rahmen.
Also
auch die Einführung vom Tanzen, also das mit dem Tanzen mache ich auch, aber da braucht es eine ganz andere Einführung noch, weil die Menschen, ich sage schon immer an, Achtung für alle, die noch nie da waren, jetzt kommt ein schlimmes Wort. Tanzen. So, wir tanzen jetzt. So, dann kriegen alle immer einen furchtbaren Schreck. Und dann, ich erzähle was dazu und versuche erst einmal all die Ängste auch auszusprechen, die die Beschützer da so haben. Ich sage dann zum Beispiel immer, dass die meisten Beschützer dann in so eine Art Sicherheitstanz gehen, so auf dem Rhythmus. Und dann sagt der Beschützer so dazu gedanklich, naja, das sieht nicht gut aus, nicht schlecht, kann mir nicht viel passieren. Ja, dann sage ich ihnen auch immer, sie dürfen auf keinen Fall andere anschauen, weil der Beschützer die ganze Zeit vergleicht. Mhm. Ah, naja, wie der, da kriege ich eh nie hin. Oh Gott sei Dank tanzt die da auch beschissen. Das ist die ganze Zeit geht das. Und so kann es einen nicht tanzen. Und ich empfehle auch immer, erstmal nicht loszutanzen, wenn die Musik losgeht, sondern zu warten, was der Körper machen will. Und das ist ganz schwer, weil die Menschen, die ein schweres Trauma haben, ob Entwicklungstrauma oder Schocktrauma oder beides, sind in den Kopf umgezogen oft und fühlen nicht mehr, was im Körper stattfindet. Also das alles geht nicht zack, sondern oft brauchen Menschen dann ein paar Male davon, um überhaupt in so ein Gefühl, aber man kommt dahin dadurch, das ist das Schöne. Und dann nehme ich immer Musik, die nicht disco-mäßig tanzbar ist, sondern andere Musik, für die wir keine Konditionierung haben. Das ist ganz wesentlich, weil dann der Beschützer einfach gar nicht seine Konditionierung abtanzen kann.
Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Ja.
Also da sind viele, viele Elemente wichtig. Und auch den Raum dann zu halten für den Menschen, der dann Angst hat, sich überhaupt zu bewegen. Also bei mir darf man eben auch nur mit dem Arm tanzen. Wenn der Rest Angst hat, tanzt halt der Arm. Ja. Und ja, also das ist was ganz, ganz Schönes, weil man so viele Sachen auf einmal erlebt, nämlich auch den Umzug vom Kopf in den Körper. Und wenn Menschen das gelingt, die sind so glücklich. Und die fangen dann danach auch an, mit dem Körper wieder schöne Sachen zu machen.
Ja, du hast eine wunderbare bildhafte Sprache. Das ist auch wieder so gut, der Umzug in den Kopf und dann darf man wieder in den Rest auch ja wieder den bewohnbar machen. Das ist ein tolles Bild. Ja, mit der Musik möchte ich auch darauf hinweisen, das finde ich ganz großartig, das habe ich bis jetzt noch in keinem Buch gefunden, dass du die Musik auch in deinem Buch drinstehen hast mit Links. Man kann also die Musik direkt finden. Und ja, weil ich weiß, wie schwierig das ist mit der passenden Musik. Ich weiß, wie viel zeitaufwendig es ist, Musik zusammenzustellen. Also es ist ein großes Geschenk, dass du das den LeserInnen da zur Verfügung stellst, man da hinfinden kann zu der Musik. Also finde ich schon ziemlich klasse. Ja, und mit dem finde ich nochmal spannend, wie du es beschrieben hast, eben, dass mit der passenden Musik auch die Konditionierung verlassen kann. Und das ist ja eine wichtige Einladung, ne, dass man da neue Wege überhaupt erstmal bereitet, dass es leichter ist, neue Wege gehen zu können oder tanzen zu können oder wie auch immer.
Wissen tun wir ja alle oder die meisten wissen ja, was sie wollen und wo es hingehen soll. Und als Unterstützer ist es nötig, dass man die Bedingungen dafür schafft, dass das dann Menschen auch können und sich nicht nochmal ein paar Tage in einem Seminar vorne hinstellt und alles nur nochmal erklärt. Das, was die meisten dann auch nur wissen oder auch wenn sie es nur erfahren. Es ist wichtig, am Anfang ist es wirklich wichtig, Dinge zu verstehen, unbedingt. Aber es braucht vor allem diese Erfahrung, sonst der Beschützer glaubt null, dass er nicht das Selbst ist. Er denkt, er ist das Selbst, weil er es schon so lange macht. Und dass es dann noch eine Kraft gibt, das glaubt er einfach nicht. Er braucht diese Erfahrung, dass es gibt.
Ja, und ich glaube, das geht wirklich überwiegend über den Körper, ne? Und dann die Reflexion und im zweiten Gang, ne?
Also innere Reisen sind auch sehr, sehr wertvoll. Und Körperarbeit, also die inneren Reisen, die ich mit Menschen mache, schließen immer Empfindungen des Körpers ein. Das ist ganz wesentlich, weil daran erinnert man sich auch und nicht an irgendwas, was man da mal so als tolle Fantasie hatte. Ja.
Genau, das eben auch in Verbindung mit der Emotion. Ich denke, das ist ja der ganz wesentliche Teil, ne? Das ist was, wo wir am meisten bewegt werden oder wo wir am meisten bereit sind, was zu verändern, uns dann auch ja können oder uns über die Erfahrung dann freuen, wenn es sich anders anfühlt, wenn wir merken, es fühlt sich auch besser an.
Ja, das kannst du dann aber eben am besten, wenn du nicht nur eine Emotion, ja, ich fühle mich jetzt traurig, sondern wenn du fragst, wo im Körper spürst du gerade eine Resonanz zu dieser Trauer? Wo im Körper ist da gerade am meisten los? So, dann zeigen die Menschen meistens 3 Bereiche, entweder der Hals, Brustkorb oder Bauch. Und dann, wenn man dann anfängt, den Menschen zu fragen, hat das eine Form, eine Farbe, bewegt sich das, welche Atmosphäre ist dort, sagt es irgendwas, welche Botschaft hat es, verbindet man sich mehr mit diesem Gefühl. Und man macht gleich noch was, nämlich ich kann jetzt als Unterstützer damit arbeiten. Also wenn jemand zum Beispiel beschreibt, ja, im Hals habe ich eine schwarze Kugel aus Metall. Was ist die Botschaft? Hier darf nichts durch. So, dann kann man mit dem Beschützer sprechen. Man kann sprechen, nennt ihn aber schwarze Kugel.
Genau, kriegt er den Namen.
Also kriegt er nicht gleich solche Angst, dass er sich zeigt. Und dann, wenn ich dann mit dem Traumaanteil arbeite, wenn ich den finde, dann brauche ich die Ressource dieses Menschen, damit ich das verbinden kann miteinander. Und dann kannst du wieder fragen, wie sieht jetzt die schwarze Kugel aus? Ja, die gibt's dann halt nicht mehr. Die hat sich vollkommen verändert. Und das, meine ich, ist für den Verstand, der ja die ganze Zeit dabei ist, auch für den Beschützer, ganz wichtig, erlebt zu haben, da hat sich was verändert. So, wenn Menschen keine Bilder empfangen, das gibt es ja auch, selten, aber das gibt es, nehme ich halt eine Skala von 1 bis 10. Es braucht aber immer dieses selber nachvollziehen können, dass sich da was verändert in einem.
Genau. Die Reflexion, die muss möglich sein, sonst weißt du gar nicht, wo du stehst.
Ja, und dass da überhaupt was passiert dadurch, weil natürlich der Verstand sagt, hallo, also ich meine, ich habe ja nun nicht Menschen, die zu mir kommen, die alle, was weiß ich, schon mal eine schamanische Reise gemacht haben oder andere innere Reisen oder, sondern eben auch Menschen, die sowas überhaupt noch nie gehört haben. Und die sitzen dann da und von jetzt auf gleich können die das und die sind darüber schon sehr erstaunt. Ich hatte im letzten Heilkreis dieses Jahr, hatte ich einen Mann aus der Schweiz und der, als er dann mit seiner Einzelarbeit dran war, sagte, aber es tut mir leid, ich kann sowas gar nicht. Also das haben schon alle probiert, dass ich so mit Energie und mit inneren Reisen und so, das kann ich nicht. Und dann habe ich dem Beschützer gesagt, dass das alles in Ordnung ist, habe ihn erstmal zu Ende sprechen lassen, warum er meint, er kann das nicht. Das ist nämlich wichtig. Und dann war der so phänomenal, wie wir da gestanden, der hat dann da selber eine Aufstellung gemacht. In Selbstführung hat er, ich kann das jetzt gar nicht so, also der Mann hatte ganz viele Abbrüche in seiner Kindheit im Leben. Der Papa ist ständig umgezogen von einem Land ins nächste. Und immer wenn sich dieser Junge irgendwo eingewöhnt hatte, die Sprache einigermaßen konnte, Freunde hatte und ein Hobby, ist der Papa wieder umgezogen. Und das war ein Mann, der dann erzählte, das hatte zur Folge, dass er nie was zu Ende kriegt heute.
Aha.
Steht immer aus Abbrüchen. Er fängt was an und skizziert noch genau, was er da und so weiter. Ich will jetzt seinen Beruf nicht sagen, dass man ihn nicht erkennt. Und dann macht das aber nie. Ja, er macht immer nur den Anfang. So. Und dann habe ich, während er sein Leben erzählte, die ganze Zeit gedacht, so, was mache ich denn da jetzt? Wie kann ich da? Und so weiter. Und dann sagte meine innere Stimme, also, oder nenne es Intuition, stell diese Brüche. Und dann haben wir 7 Menschen, er hat die aufgestellt. Für jeden Bruch, er hat die Zahl gesagt, 7. Und dann hat er 7 Menschen gestellt. Und er wusste vorher noch gar nicht, welches Land das ist, wo er da war. Und immer wenn er vor dem Menschen stand, sagte er dann, das ist Südafrika. Und das ist schon eigen und überwältigend. Weil wenn du dabei siehst, was das mit dem Mann gemacht hat, er hat dann immer gesagt, was das Schlimme war damals. Und dann habe ich ihn in sein Selbst gebracht. Und dann hat er diese Energie verwandelt. Und das war irre, was dann da immer draus wurde. Und ich will das jetzt, war eine lange Heilarbeit, die noch sehr viel weiter ging. Aber das war ein Mensch, der dachte, er kann das nicht. Und der hat das so unglaublich gemacht. Uns blieb allen der Mund offen und ich werde das nie vergessen, mein ganzes Leben, diese Arbeit mit diesem Mann.
Das hört sich spannend an, ja, das hört sich sehr spannend an, ja. Ja, ja, und so Aufstellungsarbeit ist mega spannend. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Aufstellung gemacht und dann habe ich so auch vorher die Leute gesehen und dann habe ich gedacht, also falls ich da meinen Vater aufstellen sollte, den einen Mann da, den nehme ich auf keinen Fall. Und wen habe ich genommen? Wie fremdgesteuert? Dass ich auch gerade, welche Energien spielen da eine Rolle? Was passiert da mit einem? Das ist sensationell. Also das kann man gar nicht beschreiben. Ne? Das ist schon eine tolle, tolle Sache. Ja, ich habe noch eine, ja, wir haben ja schon jetzt ganz lange eine Zeit, sie läuft. Ich würde noch so viel fragen, aber ich liebe so deine Wortschöpfung. Ich mag Wortschöpfung und du bist da einfach großartig drin. Du hast 3 Sachen, würde ich einfach mal so sagen. Und dann kannst du ja gucken, was du da vielleicht so. Alles könnte man groß ausführen, keine Frage, aber vielleicht so was Kurzes. Kopf-zu-Kopf-Unterhaltung mit dem Funkkontakt, Fühlgedanken und das Wuttaxi. Die 3 Sachen möchte ich gerne noch mal einmal so, ja, dir rüberreichen.
Also der Kopf-zu-Kopf-Kontakt, den habe ich aus einem Buch über Aborigines. Da hat die Autorin das so genannt, die nenne ich auch im Buch. Aber von mir ist das Wort Funkkontakt.
Aha.
So. Und Funkkontakt ist, wenn ich einen meiner Hunde anfunke. Jetzt fragst du mich vielleicht gleich, mit was? Das ist das Schwierige, weil wir haben halt mindestens einen Sinn, wahrscheinlich sehr viel mehr, den der Verstand einfach null begreifen kann. Und vor allem wichtig zu sagen, der keinem dieser Sinne entspricht, die wir sonst so kennen. Es ist einfach, man kann als Mensch etwas senden. Das merkt man auch daran, dass man ganz oft, wenn man ewig eine Befürchtung hegt auf irgendwas, trifft die dann auch irgendwann ein. Ja, also man kann Energie aussenden und sie kommt in das Resonanzfeld von dem anderen. Und so ungefähr ist das mit den Hunden. Also ich sende etwas aus, eine Absicht, meistens mit einem Bild. Das weiß ich gar nicht, ob das für den Hund wichtig ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin auch sehr ein Bildermensch. Zum Beispiel, heute gehen wir da vorne links lang. So. Und das schicke ich aber eben nicht vom Kopf. Ich kann dir das nicht erklären. Das ist, kommt so wie aus dem Bauch, aus dem Solarplexus in das Energiefeld vom Hund. Und dann dreht sich zum Beispiel, wenn wir da noch nie lang gegangen sind, der Raider oder einer, der gerade vorne ist, erstaunt um. Daran merke ich dann schon, es ist angekommen. Und dann geht er links. So. Oder wenn ich spazieren gehe, merke ich ganz genau inzwischen, ob sich, das ist wie so ein Radarschirm, ob sich ein Hund ausgeblendet hat hinter mir. Das ist, als wenn auf einmal was leer ist auf dem Schirm. Und dann drehe ich mich um und Tatsache ist dann irgendein Hund gerade mal im Unterholz. Ja. Und das konnte ich am Anfang auch nicht so. Das ist eine Übungssache. Also das entsteht so nach und nach. Und das nenne ich Funkkontakt. Die Hunde reden ja auch nicht miteinander. Und in meinen Videos auf YouTube kann man, denke ich, wenn ich Hundebegegnungen zeige, sehr gut sehen, ich kommentiere es ja, wie die sich anfunken. So. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen zu gucken, wie macht man das denn jetzt als Mensch? Und da hat mich dieses Buch auch sehr ermutigt, Traumfänger. Aborigines, für die das ganz normal war, auf diese Weise über kilometerweite Entfernung zu kommunizieren. Und was hast du jetzt noch für ein Wort?
Fühlgedanken und Wuttaxi.
Fühlgedanken, ja, dieser Begriff ist entstanden, weil ganz viele Menschen, die eben in den Kopf umgezogen sind, denken, sie fühlen etwas, wenn sie sagen, ja, das ist traurig. Oh, schön. Ich habe das jetzt sehr deutlich gemacht. Es gibt auch, oh, schön. Ist trotzdem ein Fühlgedanke. In dem Menschen lacht nichts. Aber er denkt, es ist schön. So. Und wenn Menschen das schon sehr, sehr lange machen, denken sie, das sind Gefühle. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man ja zum anderen ganz viele emotionale Trigger erlebt, diese so eine Emotion, dann denkt man auch, das ist ein Gefühl, ich bin ein sehr gefühlvoller Mensch. Aber das mit Gefühl, so wie es eigentlich in uns da ist, um etwas zu verarbeiten im Alltag, nichts zu tun. Das merkt man dann das erste Mal, wenn man zum Beispiel kurz vor einer Überwältigung ist. Ich erlebe das in den Veranstaltungen immer, dann habe ich eine bestimmte Form, wie man das verdauen kann und dann entsteht ein echtes Gefühl und das dauert höchstens 1,5 Minuten und geht sehr tief und es wird innen alles weit, bis natürlich auf das Grundgefühl Angst, da wird nichts weit. Aber selbst bei der Trauer weitet sich alles, wenn man Trauer fühlt, wirklich fühlt. Und das ist das Nächste, was für Menschen oft ein Wunder ist, wieder zu fühlen. Aber bis dahin sagen sie alle, nein, ich fühle. Alle.
Ja, das ist, also ich finde das spannend, so da nochmal hinzufühlen, wo da der Unterschied ist und sich selbst dabei mal zu beobachten oder da nochmal hinzugucken. Ja, das finde ich ganz spannend. Ja, und das Wuttaxi, das fand ich auch ein schönes Bild.
Na, das beschreibe ich ja im Zusammenhang mit einer Projektion, dass wenn etwas zu, also von in einer Situation, wo ich sehr wütend war und dann meine Wut in ein Taxi setze und schicke sie zu dem anderen. Ja, und dann kommt die Projektion und ich sage irgendwas, warum der schuld ist. So. Also ich schiebe etwas, was für mich zu überwältigend wäre, weg. Setz es in ein Taxi, schick's dorthin. Aber in dem Fall, es ging um Raida, Mein Hund hat, der hat mir das einfach zurückgeschickt. Also er hat das Taxi nicht bezahlt. Ich musste es dann selber bezahlen. Und wir Menschen bezahlen dann halt oft das Taxi von dem anderen, indem wir zurückdiskutieren und auch getriggert sind. Und da hat man eine große Chance bei Hunden, also solchen Hunden, die nicht beschwichtigen, wie mein Leithund Raida. Der bezahlt so ein Taxi einfach nicht.
Musst du selber wieder mit klarkommen.
Ja, das ist gut so, weil man da etwas über sich lernt.
Ja, das hat mich inspiriert. Ich finde es immer schön, wenn ich durch solche Sachen inspiriert bin, mir eine Übung auszudenken. Ich würde gerne mit dir und den HörerInnen dazu das Wut-Taxi-Lachen machen. Dass wir uns mal bitte vorstellen, wir steigen in das Auto. Wir sind jetzt selber der Taxifahrer. Tschüpp, steigen ein. Und fahren los mit unserer neuen Ladung, die wir gekriegt haben, ne? Und wurde uns gesagt, wo wir hinfahren sollen. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Und dann sind wir da angekommen, wo wir hin sollen. Wollen das da abliefern. Und dann heißt es, nein, nein. Und dann müssen wir über uns selber lachen. Dass wir gedacht haben, dass das funktioniert. Ja, manche Sachen, die kommen wie so ein Bumerang zurück, ne? Und dann ja, hilft es manchmal wirklich, über sich selber zu lachen, was man sich denn da nun fantasiert hat, was funktionieren soll. Also ich finde, das ist oft auch so ein gutes Ventil, weil manches, ja, wie soll es sich denn dann auflösen?
Mhm, genau.
Da kommen wir auch schon zu meinen geliebten Endfragen. Was bedeutet für dich persönlich Lachen, Witz und Humor?
Ja, wie ich eingangs sagte, Leichtigkeit, Lockerung. Man lockert das feste Gewebe, etwas vom eigenen Selbst kann eindringen und man gewinnt wieder etwas an Kindlichkeit, an Präsenz. Ja, also ich spiele in zwei Tennisgruppen, zweimal die Woche Tennis und nichts ist schöner, als dann da zu lachen. Da kommen auch viele, weil wir einfach so tolle Frauentruppen sind, aber auch mitunter Männer dabei. Und können da lachen.
Herrlich, herrlich. Ja, mit dem Kindlichen auch wieder. Ne? Also wir kommen ja auch immer wieder an dieses kindlich Verspielte. Ne? Wir haben das innere Kind, was es zu heilen gibt, angeknüpft an unser Selbst. Beim Lach-Yoga sagen wir auch, dass wir die kindliche Verspieltheit so nutzen, um wieder in diese unbeschwerte Freude reinzukommen. Und ich möchte gern noch eine Übung mit dir machen. Die ist mir auch so in den Kopf gekommen. Das hast du in dem Buch beschrieben, wie du als Kind auf dem Bauernhof von deiner Tante, Oma, wer war das? Das weiß ich jetzt nicht mehr richtig, die Tante. Und da hast du Sachen stibitzt. Da hast du nämlich Möhren stibitzt und
so für ein Pferd.
Sind Zwieback, genau. Das fand ich nämlich so schön, weil beim Lachen nutzen wir die Vokale. Und ich habe so dieses kleine Hobbit-Lachen, weil der Hobbit, der isst so gerne und dann kann man alles Mögliche essen und darüber lachen. Und dann wollte ich gerne mit dir den Zwieback, die Möhren, die Bohnen und die Karotten lachen. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben den Zwieback stibitzt. Und dann lachen wir das Zwiebacklachen. Zwieback. Magst du mal mitmachen? Und die HörerInnen laden wir auch dazu ein. Wir schnappen uns den Zwieback. Tschupp. Und dann Zwieback.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich kann nicht mitmachen aus einem Grund, weil das, was du gerade machst, ist eine Zwerchfellübung.
Ja.
Aber nicht ein echtes Lachen.
Ja, genau, das ist jetzt ein gespieltes, genau, das ist jetzt ein gespieltes Lachen. Das
kann ich nicht mitmachen, weil ich nur echt lachen möchte.
Ah, ja.
Aber als Zwerchfellübung, um wieder überhaupt hier weiter reinzubringen,
ja,
auch mal wieder im Alltag richtig zu lachen, da ist es super.
Genau.
Da mache ich es gern mit.
Genau, weil das sind ja auch beim Lach-Yoga oft Übungen, damit man erstmal, ich nenne es mal Brücken bauen, damit man, wie du schon sagst, das Zwerchfell erstmal wieder überhaupt in Bewegung kommt. Das wird ja oft gehalten in dieser Enge, die wir jetzt schon öfters beschrieben haben.
Richtig,
und ist das ganz wieder, wichtig. Genau. Und da sind die Vokale einfach klasse, ne? Und da kann man halt mit rumspielen, ob das dann die Möhren sind oder die Karotten. Da haben wir nochmal drei Vokale sogar drin. Das dient wirklich, das sagst du ganz richtig, einfach dem, ist ein gewisses Training, um da wieder hinzukommen. Das ist was dem Lach-Yoga ja oft auch so, ja, wo manche sagen, ah, ist doch so gekünstelt, gespielt. ist es für manche am Anfang, um überhaupt erstmal wieder in das echte Lachen reinkommen zu können. Ne? Manchmal müssen wir halt die Brücken bauen. Mhm.
Genau, aber genau. Ich würde es dann eben anders nennen, nicht lachen. Verstehst du? Es liegt nur an dem Wort, weil sich der Beschützer vorstellt von Menschen, die gerade anfangen, ach so ist Lachen.
Aha, okay.
Die merken das natürlich, dass das kein richtiges Lachen ist. Und wenn du es sagst, so, das ist eine Vorbereitung, das Zwerchfell wird dabei und so weiter. Und dann wird von ganz alleine daraus auch oft ein Lachen entstehen.
Ah, das ist ja nochmal ein interessanter Hinweis. Ja, danke dafür. Ja, sehr gut, dass man es bezeichnet, wie es ist. Ne? Dass wir halt das als Training.
Genau. Mhm. Ja.
Ja, genau. Sonst denkt man so, ist Lachen. Ja.
So ja. Persönliches und Intimes finde ich auch, wenn man das so vorgeschrieben kriegt, lach jetzt mal, das wird immer künstlich werden. Hm. Aber toll ist, wenn du quasi genau wie ich in meinem Beruf die Bedingungen schaffst, damit Menschen wieder lachen können. Mhm. Wenn du es Bedingungen nennst, dann Bedingungen schaffen, dann werden die auch von alleine, da kommt das viel mehr und persönlicher.
Mhm. Ja. Ja, ist nochmal ein anderer Herangehensweise, ja.
Ja.
Ja, dann die letzte Frage. Was ist deine Botschaft noch für unsere HörerInnen?
Die Botschaft.
Wenn du noch eine hast, du hast ja schon ganz viel gesagt.
Ich habe keine Botschaft, wirklich. Ich habe keine Botschaft.
Das ist auch gut.
Ja, genau.
Deine Arbeit ist, die spricht für sich. Das ist deine Botschaft vielleicht. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich fand das ganz, ganz spannend, so wie es uns auch geführt hat. Und vielleicht magst du, wie du ja eben gesagt hast, mit dem echten Lachen nochmal eine kleine Runde echt mit mir lachen. Das ist immer so mein Abschied bei dem Podcast. Magst du
das
damit machen?
Mando, das
nein,
ist nicht
das geht nicht. Nein.
Das geht nicht, wenn du sagst, jetzt lach mal.
Ah, das ist ja witzig. Ja gut, das ist auch interessant. Ja, muss ja auch nicht. Ja, ich habe gedacht, weil du so ein fröhlicher Mensch bist und so viel auch lachst, das was sehr schön ist, habe ich gedacht, das geht vielleicht nochmal zusammen. Ja, ne, auf Knopfdruck ist auch so eine Sache. Ne?
Ich lache, aber ich kann jetzt nicht so, verstehst du, wenn kein Anlass für mich ist.
Mhm.
Dann würde es meinen Beschützer machen, würde Helga lachen.
Das Helga-Lachen. Ja, das ist auch nochmal ein interessanter Gedanke, weil das ist, was wir beim Lach-Yoga ja so als, als Ziel haben, wieder an die Quelle unseres Lachens zu kommen. Und das ist ja das, wie du auch schon so schön gesagt hast, sehr stark mit unserem Selbst verbunden. Und wenn wir praktisch dieser Quelle wieder die Erlaubnis geben, ey, du darfst einfach lachen, ohne Grund, nur weil du einfach Lust hast, Spaß zu haben, weil du einfach dieses, ich hatte mal so dieses Bild von so blubbernden, bunten Kugeln, die so aufsteigen, dass das einfach sein darf. Und zwar immer dann, wenn ich sage, ey, das möchte ich jetzt einfach machen, das möchte ich jetzt einfach haben. Und dann, ja, dann darf das einfach sein. Ja, spannend, wenn man das nochmal so in dieser Verknüpfung sieht. Finde ich sehr interessant.
Ja, weil ich denke da gar nicht drüber nach. Ich lache einfach den halben Tag.
Das ist gut. Das Allerbeste, was du machen kannst. Und gern noch länger. Ach, herrlich. Ja, liebe Maja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für unseren regen Austausch.
Ich danke dir auch, liebe Silvia.
Ja, gerne, sehr gerne.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.